Am Ende des Weges, wenn man so eine Position haben will, muss man sich auch durchsetzen. Das heißt, man muss durchsetzungsstark sein, man muss überzeugungsstark sein und darf sich halt auch nicht immer über den Tisch ziehen lassen.
Schon als sie als Kind mit ihrem Arztkoffer gespielt hat, war sie für ihre Puppen und Stofftiere Professor und Chefärztin. Unsere heutige Gästin wusste also ganz genau, wo sie hin will, und das hat sie auch erreicht. Universitätsprofessorin Dr. Stefanie Koms ist heute Direktorin der Klinik und Poliklinik für Radioonkologie und Strahlentherapie am Universitätsklinikum Rechts der Isar. Und sie ist Dekanin der School of Medicine and Health der Technischen Universität München. Sowohl Klinikdirektorinnen als auch Dekaninnen gibt es jetzt in Deutschland nicht so viel. Der Frauenanteil in diesen Positionen ist leider immer noch weit weg von Parität. Und deswegen möchte ich Steffi heute gerne fragen, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie heute ist und was sie vielleicht auf dem Weg anders gemacht hat als andere Medizinerinnen. Hallo Steffi, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Studio bist.
Hallo, schön und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch.
Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Ich würde gerne in die Folge einsteigen mit ein paar Zahlen. Es gibt ja eine relativ neue Untersuchung von dem Ärztinnenbund Medical Women on Top, die nochmal zeigt, dass es in vielen Bereichen der Medizin noch ein weiter Weg ist zur Parität. Unter anderem gibt es dort die Zahlen, dass aktuell nur 27% der Dekanate in Deutschland, in der Universitätsmedizin in Deutschland von Frauen besetzt sind und nur 15% der KlinikdirektorInnen Frauen sind. Du bist Klinikdirektorin und Dekanin. Und meine erste Frage wäre deshalb, warum quasi du dorthin gelangt bist und bei vielen anderen Frauen der Karriereweg vorher zu Ende geht.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage, warum das bei mir so passiert ist. Vielleicht sollte man da auch mal andere Leute fragen, die vielleicht mehr beurteilen können über mich als vielleicht man selbst. Mhm. Ich glaube aber, das Thema, warum es einfach wenige Frauen weniger Frauen in der Medizin in Leitungspositionen gibt, ist, glaube ich, vielschichtig. Ja. Zum einen ist es ja so, dass das einfach ein historischer Prozess ist, ja, und dass einfach wir praktisch von einer fast 100% Männerdomäne gekommen sind. Es ist ja auch so, dass sich die Medizin und auch die Organisationsstruktur in der Medizin, in den Kliniken so ein bisschen aus dem Militär heraus entwickelt haben. Und insofern sagt das vielleicht ja auch so ein bisschen was über Strukturen und vielleicht auch über Umgangsformen und Umgangstöne, weil ja das Militär ja auch historisch ein Bereich war, wo Frauen eher unterrepräsentiert waren. Ich glaube, wenn man es mal positiv formuliert, sind wir im Moment auf einem ganz guten Weg. Also die Zahlen sind schon besser geworden. Wir haben eben die Zahlen mit den 14-15% Frauen in Klinikdirektorinnen, Professorinnen Positionen gehört. Es ist auch sehr standortabhängig. Es gibt einige Standorte, die sind ein bisschen besser, andere sind ein bisschen schlechter. Ich glaube aber, dass es in die richtige Entwicklung geht, dass wir mit speziellen Karriereentwicklungstools, und ich gehe gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein, was man da vielleicht braucht, schon dabei sind, nachzuholen und der Parität entgegenzuwirken.
Aber ganz kurz aus deiner Beobachtung heraus, ich weiß, klar, es ist immer schwer, den Blick auf sich selbst zu richten, aber wo würdest du sagen, hast du vielleicht anders gehandelt oder andere Entscheidungen getroffen als andere Frauen? Oder hast vielleicht, bist weniger an die gläserne Decke gestoßen als andere Frauen?
Also für mich selbst war, glaube ich, schon relativ früh klar, was ich werden wollte. Und wenn ich meine relativ früh, dann war das tatsächlich früh. Also ich habe schon als Kind immer wollte ich Ärztin werden, wollte ich auch Professorin werden und irgendwie eine Klinik leiten. Okay. Also das war ganz lustig. Ich hatte meine ganzen Puppen und Stofftiere, die kamen auch regelmäßig zum Arzt und für die gab es auch jeweils eine Krankenakte. Also die hatten jeder von denen hatte einen Namen und hatte eine Krankenakte und die gibt's auch noch. Also die kann man auch nicht einsehen und da habe ich mit, weiß ich, wie alt war ich da? 5, 6, 7 Jahre, also konnte schon schreiben, mit Professor Koms unterschrieben, Chefärztin. Ja. Okay. Also das war irgendwie relativ früh klar, dass das mein Karriereziel ist. Ohne dass es dafür jetzt einen besonderen Grund gibt. Also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo alle Ärzte sind oder alle Chefärzte sind. Die meisten in meiner Familie sind Lehrer oder Betriebswissenschaftler, ja, aber eigentlich nur ein Arzt, aber Gynäkologe. Er war auch Klinikdirektor, aber es war eigentlich jemand in der Familie, mit dem man eher weniger so Kontakt hatte.
Also hattest du ein klares Ziel?
Insofern hatte ich ein klares Ziel und ich bin ansonsten auch ein sehr strukturierter Mensch und sehr zielorientiert und habe, glaube ich, schon auf den verschiedenen Karrierestufen, die man durchläuft, mir schon auch angeschaut, was brauche ich, was muss ich machen, um dahin zu kommen, und habe das dann relativ strukturiert auch abgearbeitet und bin einfach da dran geblieben. Ja. Aber es war schon auch so eine intrinsische Motivation, die sich eben sehr, sehr früh schon da eben dargestellt hat.
Gab es denn überhaupt Punkte, wo du sagst, da hast du die gläserne Decke gespürt oder zumindest gesehen?
Also ich muss eigentlich schon sagen, dass ich in meiner ganzen Laufbahn hin zur Klinikdirektorin eigentlich schon immer unterstützt worden bin. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es systematische Benachteiligungen gab oder dass es da wirklich eine gläserne Decke gab. Ich bin auch immer innerhalb der Klinik, auch von dem damaligen Klinikdirektor und dem Umfeld auch unterstützt worden, durfte große Aufgaben übernehmen, auch schon sehr früh in einzelnen Bereichen auch Leitungsfunktionen übernehmen und selbst mitgestalten. Was ich schon immer mal so wahrgenommen habe, ist, dass es schon so war, dass die Frauen oft mehr leisten mussten und das ist manchmal schon auch so, aber vielleicht ist das auch eine persönliche Wahrnehmung, wenn man schon das Gefühl hatte, da habe ich jetzt schon vielleicht die größere Nuss zu knacken und es vielleicht der ein oder andere zumindest vermeintlich, also der ein oder andere Mann vielleicht vermeintlich leichter hatte, aber vielleicht ist das auch eine Wahrnehmungssache, ja. Aber ich habe, glaube ich, nie wahrgenommen, dass es da wirklich einen Hinderungsgrund oder so was wie eine gläserne Decke gab.
Aber du hast wahrscheinlich sehr deutlich wahrgenommen, dass du ab einer bestimmten Karrierestufe von mehr Männern umgeben warst als Frauen.
Das ist tatsächlich so, ja. Und als ich studiert habe, also heute ist es so, dass wir am Beginn des Medizinstudiums weit mehr als 50% Frauen haben. Das nivelliert sich dann wieder raus, ne, bis wir bei den 14% Klinikdirektorinnen ankommen. Das war früher anders. Also als ich direkt nach dem Abitur angefangen habe zu studieren, waren wir noch nicht mehr Frauen als Männer oder ne? Insofern war das dann damals auch im Studium schon so. Und danach würde ich mal sagen, so als Assistenzärzte, ja, war es vielleicht paritätisch ungefähr, ja. Aber danach war es relativ schnell klar. Also schon als Oberärztin war ich eine von wenigen Oberärztinnen. Und als ich dann hier in München die Klinikdirektion übernahm, waren wir also nicht mal eine Handvoll Frauen in Klinikleitungen und der Rest waren irgendwie alles Männer. Wobei das eigentlich nie ein Problem war, weil ich von Anfang an das gewöhnt war, dass man da im beruflichen Umfeld mit Männern sozialisiert ist. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich da schlecht aufgenommen, schlecht behandelt wurde, sondern das war schon relativ schnell auch auf Augenhöhe, dass man da auch agieren konnte und diskutieren konnte.
Wird denn dort auch wahrgenommen in diesen Kreisen, dass da vielleicht zu wenig Frauen am Tisch sitzen? Oder ist das dann kein Thema? Oder ist es nur ein Thema für die wenigen Frauen?
Das kommt drauf an. Ich erinnere mich an eine, fand ich sehr lustige Sitzung. Da waren wir, weiß ich nicht, sag mal 30 Leute und ich war tatsächlich die einzige Professorin in der Runde und man diskutierte über Frauenanzahl in Professorinnen und wie viele Frauen berufen werden und wie viele Frauen habilitieren und so weiter. Und hat sich die Zahlen angeschaut, die eben so diese Zahlen widerspiegelten, die du eben geschildert hast. Und es waren sich alle im Raum, also außer mir, relativ schnell einig, dass es also insbesondere bei uns am Standort gar kein Problem gibt und dass wir da, also was wir da gerade diskutieren, dass das ja eigentlich keine Relevanz hat. Ja. Wobei ich glaube, dass das so eine Eigendynamik ist, die sich dann in so einer Sitzung entwickelt, die man vielleicht auch positiv sehen kann, weil ich war ja da und ich wurde auch als eine dieses Teams ganz klar wahrgenommen und jetzt nicht als ein Problem, dass das jetzt eine Imbalance ist. Also man kann es ja vielleicht auch positiv auslegen, aber insgesamt muss man sagen, ist es schon so, dass wir das wahrnehmen, dass wir auch an der TU München, in die wir ja als Medizin oder als Universitätsklinikum natürlich eingebettet sind, schon klar uns auch auf die Fahne geschrieben werden, Gendergerechtigkeit, Diversität zu leben, ja, und auch zu fördern. Und insofern sind wir natürlich auch bei allen Berufungsverfahren und allen anderen Ausschreibungen immer dahinter zu schauen, gibt es denn in dem Bereich nicht exzellente Frauen, die wir berufen können? Und tatsächlich ist es oft so, wenn man mal genau hinschaut, dann findet man die schon.
Weil die Frauen sich nicht selber bewerben?
Weil sie sich manchmal nicht selber bewerben, weil es einfach insgesamt vielleicht weniger sind und man sie eben ein bisschen mehr suchen muss, ja, weil man sie vielleicht motivieren muss für die Bewerbung. Also es gibt ja da eine ganze Reihe von, gibt es ja auch Studien dazu, wie Frauen zum Beispiel Ausschreibungen lesen oder wie sie sich dann selbst zutrauen, ist das eine Stelle, die zu mir passt oder eher nicht.
Also und, du würdest schon sagen, dass da auch eine Verantwortung bei der Organisation liegt, weil es gibt ja auch Menschen, die Verantwortung dann eher bei den BewerberInnen sehen und sagen, naja, wenn ihr euch quasi nicht bewerbt, wenn ihr euch nicht sichtbar macht, während es ja im, wie du sagst, es gibt mittlerweile auch Untersuchungen, dass Frauen einfach anders angesprochen werden müssen, anders motiviert werden müssen, also muss man sich als Organisation vielleicht dann auch stärker darauf einstellen.
Ich glaube, die Verantwortung liegt auf beiden Seiten. Also wenn ich in einem bestimmten Bereich Karriere machen will und ich möchte weiterkommen und auch meine nächste berufliche Entwicklung nehmen, das muss ich schon auch selber in die Hand nehmen. Also man kann die Leute ja nicht zum Jagen tragen.
Das stimmt.
Und dann muss man natürlich auch so seinen Plan für sich machen und muss sich vielleicht auch ein bisschen beraten lassen und dann auch selber mutig sein und die nächsten Schritte selbst in die Hand nehmen. Also ich glaube, das liegt schon auch bei den Frauen selbst. Also man kann nicht sagen, ich warte halt zu Hause, bis mich jemand mal anruft. Das funktioniert auch bei Männern nicht im Übrigen. Trotzdem hat man als Organisation natürlich auch eine Verantwortung. Denn es gibt ja auch immer in so Entscheidungsgremien und Kommissionen gibt es ja auch immer gewisse Dynamiken, ja, wo man auch vielleicht gegensteuern kann. Es gibt ja diesen Begriff Unconscious Bias, ja, der ja, also wenn man sich damit mal auseinandersetzt, sehr eindrucksvoll ist. Da gibt es ja auch so Testvideos, die man oder Fragen, die man selber machen kann. Und da ertappt man sich manchmal sogar selbst, wie man in der besonderen Situation reagiert. Und das ist zum Beispiel so eine Maßnahme, wo man wirklich auch gezielt in so Bewerbungssituationen dagegen steuern kann, die Kommissionen auch so ein bisschen führen kann und dann vielleicht auch Zahlen vorgeben kann und sagen kann, Leute, wir haben jetzt das Ziel, wir wollen bis zu einer gewissen Zeit eine gewisse Zahl an Frauen rekrutieren. Wir wollen diverse Teams haben und dann eben entsprechend auch handeln.
Genau, also diese Berufungskommissionen, das ist tatsächlich immer wieder Thema, wenn man über dieses Thema Frauenförderung in der Medizin spricht. Es gibt zum Beispiel auch ein Statement dazu vom Ärztinnenbund. Ich lese das mal kurz so vor. In den Berufskommissionen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Besetzung ausgeschriebener Führungspositionen haben, sollte nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern besonders in der Gruppe der Hochschullehrer und Lehrerinnen Parität herrschen. Ein Vorstellungsgespräch vor einer homosozialen Männerrunde ist für Bewerberinnen nicht gerade einladend. Die haben dann eine Umfrage gemacht 2024, die ergeben hat, dass nur an 3 Fakultäten von 31 überhaupt diese Paritätsforderung versucht wird einzuhalten und viele eben auch argumentieren, sie können das gar nicht einhalten, es wäre ein aussichtsloser Versuch, weil es bei ihnen gar nicht genug Professorinnen gibt, um diese Parität in den Berufungskommissionen darzustellen. Wie ist das denn bei euch an der TU? Also was macht ihr, um diese Berufungskommissionen einladend zu machen für Frauen?
Ja, also bei uns ist es so, dass es schon klare Vorgaben gibt, wie diese Kommissionen zusammengesetzt werden. Und wir achten da sehr stark drauf, dass Parität herrscht bei allen Stakeholdern. Also in solchen Berufungskommissionen sind ja Professorinnen und Professoren, sind Studierende und ist auch der akademische Mittelbau. Und auf all den Ebenen muss man ja am Ende auf die Parität achten. Und das Lustige ist, dass es jetzt schon sehr selbstverständlich ist, dass diese Kommissionen unterschiedlich eben auch zusammengesetzt sind. Es ist natürlich schwierig, wenn ich von einer Sachlage komme, wo ich gar keine Frauen habe oder wenig Professorinnen, ist es natürlich schwierig, solche Vorgaben zu erfüllen. Kann man sich aber auch helfen. Ja? Man kann zum Beispiel auch externe Mitglieder in so eine Kommission reinholen von einer anderen Hochschule aus einer anderen Stadt oder so. Also auch da kann man ja gucken, dass man dann vielleicht eine Frau auswählt. Und am Ende ist es natürlich so, über die Zeit, wenn man dann einfach auch mehr Professorinnen und Professoren beruft, ist es dann auch einfacher, diese Kommissionen zu besetzen.
Aber bevor es zur Selbstverständlichkeit wird, muss man schon auch ein Augenmerk drauf haben, nehme ich an.
Man muss immer ein bisschen ein Augenmerk drauf haben. Genau, das ist so. Ja.
Und ich weiß, dass ihr an der TU auch darüber hinaus noch Dinge unternehmt, um quasi das, was du vorher schon gesagt hast, Unconscious Bias in den Köpfen, auch in den Berufungskommissionen vielleicht ein bisschen abzubauen. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, das mache ich sehr gerne, weil dieses Thema Unconscious Bias ist wirklich eindrucksvoll. Also das würde ich jedem empfehlen, der in so Auswahlgremien, das muss noch nicht mal eine Berufungskommission sein oder auch darüber hinaus, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da gibt es im Internet von großen amerikanischen Universitäten auch so Beispielfilme, die man öffentlich mal so durchklicken kann, die öffentlich zugänglich sind. Und da wird oft auf ganz witzige Art, werden einem die Augen geöffnet, wie man in speziellen Situationen Dinge wahrnimmt, Sachen entscheidet gegenüber Frauen, aber auch gegen anderen Gruppen, ja, wo man einfach unconscious, also ganz unbewusst irgendwelche Vorurteile, die da so hochkommen. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Thema auf eine niederschwellige Art und Weise bewusst zu machen, dass sich jeder damit auseinandersetzt. Und es gibt bei uns an der TUM zum Beispiel einen tollen Film, aufgearbeitet von unserem Hochschulpräsidium, auch mit dann so einem Training, was man machen kann mit so verschiedenen Situationen, wo man dann Fragen beantworten muss und dann wird auch gefragt, wie wärst du mit der Situation umgegangen und so. Und ich glaube, das hilft tatsächlich, den Menschen bewusst zu machen, wie man Dinge wahrnimmt. Das ist auch zum Beispiel eindrucksvoll in so Kommissionen, wenn ein Lebenslauf vorgelegt wird. Und auch da gibt es Studien dazu, Lebensläufe ohne Namen, also anonym wo man dann einmal sagt, das ist ein Lebenslauf von einem Mann und die gleichen Items sind drin und der Lebenslauf von der Frau. Und das, was bei dem einen, das kann so oder so sein, als positiv ausgelegt wird, wird bei dem anderen als absolut negativ kritisiert, weil man es einfach unterbewusst mit irgendwas assoziiert. Also man ist da einfach nicht neutral und ich glaube, das muss man am Ende muss man trainieren, ja, man muss einfach dem bewusst sein.
Und wenn wir jetzt mal kurz die Seite wechseln zu denen, die sich zu einer Kommission gegenübersehen, was wären so nach deiner Berufserfahrung Punkte, die du dann jemanden an die Hand geben würdest? Wie tritt man dort gut auf? Wie kommuniziert man dort gut? Du hattest vorher kurz gesagt, man kann sich auch Hilfe holen. Also sollte man sich vorher mal beraten lassen von jemandem vielleicht, der sowas auch schon mal durchgespielt und mitgemacht hat.
Naja, ich glaube, so ein ganzer Bewerbungsprozess, das ist ja nicht nur die Kommission selbst, sondern es ist ja einfach, wie komme ich erstmal von meinem Lebenslauf dahin? Dann wie bereite ich den Lebenslauf auf? Wie bewerbe ich mich auf so eine Position? Das sind ja alles so Schritte. Was habe ich mir für ein Netzwerk aufgebaut, was mir vielleicht auch in diesem Bewerbungsprozess helfen kann? Das sind alles Dinge, die man schon auch so ein bisschen strategisch aufbauen kann. Und wo es wirklich gut ist, wenn man einen Mentor oder eine Mentorin hat, die einem hilft. Und das würde ich sowieso jedem empfehlen, egal ob Frau oder Mann, dass man relativ früh in seiner Karriereentwicklung, und das gilt für die Medizin natürlich, aber sicher auch darüber hinaus, dass man jemanden hat, der älter ist, der erfahrener ist, der vieles auch schon mal gemacht hat, ja, der einem Tipps geben kann, der einem helfen kann, der vielleicht auch mal positiv kritisch sagen kann, pass mal auf, das solltest du so vielleicht doch nicht machen oder schau dir doch das nochmal so an. Ich glaube, so ein Mentor ist enorm hilfreich und da profitiert man unheimlich davon, weil man es ja teilweise am Anfang noch nie gemacht hat.
Ja.
Also insofern ist das ganz entscheidend. Am Ende, auf die Frage zurückzukommen, was mache ich jetzt in der Kommission, wie trete ich denen gegenüber? Das ist natürlich erstmal eine Ausnahmesituation. Ja, wenn ich das noch nie gemacht habe, ist man natürlich furchtbar aufgeregt. Wenn man es dann 3, 4, 5 Mal gemacht hat, ist die Situation irgendwie immer ähnlich und man kann das trainieren. Also insofern macht es zum Beispiel Sinn, mit seinem Mentor oder Mentorin oder Menschen, die man eben, ich sag mal, ein Coach im weitesten Sinne, aber das kann ja auch aus dem Bekanntenkreis sein, muss ja jetzt kein eingekaufter Coach sein, so eine Situation zu üben. Ja, und sich wirklich durch so ein Üben und durch gezielte Frage-Antworten zum Beispiel auch darauf vorzubereiten. Was aber, glaube ich, unterm Strich das Allerwichtigste ist, man geht ja als man selbst in diese Situation rein. Also natürlich kann man sich vorbereiten, kann man es ein bisschen trainieren, das muss man auch machen. Aber man muss, glaube ich, immer authentisch bleiben, weil es lohnt nicht, sich zu verstellen. Und am Ende muss die Stelle ja zu einem selbst passen und man selbst zu der Stelle. Und ein Teil dieses Auswahlprozesses ist ja auch, dass man als man selbst dorthin geht und ausgesucht wird, weil man so ist, wie man ist.
Wie weit kann man denn als Frau in so einem Männerumfeld tatsächlich 100% authentisch bleiben? Oder versucht man nicht doch unbewusst, mindestens unbewusst, sich irgendwie anzupassen an eine Form von Kommunikation, an eine Form von Auftreten?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Anpassen an die Männerwelt ist oder einfach ein Anpassen an die Leitungsfunktionen, die man hat. Und natürlich entwickelt man sich selbst als Person auch weiter und tritt vielleicht anders, bestimmter, deutlicher auf, weil man einfach auch in diese Position reingewachsen ist. Mhm. Also ich glaube, dass das ein Teil dieser Anpassung ist. Ja. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dass Frauen jetzt Männer nachmachen, ja, oder irgendwie da auf den Tisch hauen oder auch da glaube ich, man muss authentisch sein. Natürlich muss man sich Verhandlungsstrategien vielleicht aneignen, ja, oder auch, wie komme ich in so einer Situation zu Lösungen oder wie gehe ich jetzt mit Emotionen um oder wie gehe ich mit der einen oder anderen Situation um? Das sind ja alles Dinge, wo man auch lernen kann und sich selbst eben auch in der Reaktion weiterentwickeln kann. Ich glaube aber, man sollte sich nicht verstellen.
Ich würde gerne noch mal ein Zitat vorlesen. Und zwar ist das von Professorin Mandy Mangler. Die hat mal gesagt, als Frau begreiflich zu machen, dass man selber die nächste Chefärztin ist, bedarf einer hohen Durchsetzungsfähigkeit. Man rennt gegen Widerstände an und macht sich auf keinen Fall beliebt. Man wird zu einer Person, der man sich lieber nicht in den Weg stellt. Es ist schade, dass vor allem Kriegerinnen an die Spitze kommen, denn dieser Dauerkampfmodus ist eigentlich gar nicht deren originäre Sprache. Deren originäre Sprache ist eigentlich verbindend und partizipativ. Würdest du sagen, du bist eine Kriegerin?
Ich glaube, man muss beides sein. Man muss beides sein. Und am Ende des Weges, wenn man so eine Position haben will, muss man sich auch durchsetzen. Das heißt, man muss durchsetzungsstark sein, man muss überzeugungsstark sein und darf sich halt auch nicht immer über den Tisch ziehen lassen. Ja, sondern und das ist vielleicht der Part der Kriegerin, den man aber immer braucht. Den brauchen alle. Also Männer, Frauen, egal wie, um einfach sich in so einer Karriereentwicklung durchzusetzen. Trotzdem kann man ja weiterhin verbindend sein und empathisch. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Und man kann ja situativ das eine oder das andere vielleicht auch gezielt einsetzen. Mhm. Und ich glaube, das schließt sich gar nicht so aus. Also das klingt für mich schon sehr in a way, it's right, ja, aber es ist schon sehr polarisierend.
Ja, das ist es tatsächlich. Ein Stückchen Wahrheit steckt trotzdem wahrscheinlich drin. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt, wenn man mal das Thema Kommunikation anschaut, sich kommunikativ durchzusetzen in einem männerdominierten Umfeld? Also du hast gesagt, man muss sich ja schon irgendwie Strategien zurechtlegen. Was waren so deine Erfahrungen? Was waren vielleicht Dinge, die du am Anfang nicht so gemacht hast, wie du sie heute machen würdest?
Also, was mir am Anfang schon relativ stark aufgefallen ist, also wenn man so nach Bayern kommt, ne, das ist ja schon ein sehr, also Medizin in Bayern und Bayern generell ist ja schon sehr männerdominiert. Auch heute noch, also ne, so. Und dann kommt man da so hin. Und da war es am Anfang schon so, dass mir immer mal aufgefallen ist, wenn ich dann so sage, wir haben da ein Thema, das müssen wir lösen. Oder das und das sind die Fakten, da brauchen wir jetzt irgendwie eine Lösung. Dann also habe ich oft gedacht, die verstehen mich gar nicht. Mhm. Also die verstehen gar nicht, was ich eigentlich meine. Und ich habe dann in manchen Situationen meinen leitenden Medizinphysiker mitgenommen, der dann das gleiche Thema einfach nochmal sekundiert hat. Und dann ist das irgendwie angekommen.
Weil es ein Mann gesagt hat?
Ja. Also, und ich glaube, das war jetzt nicht, also ich will jetzt damit sagen, dass die mich nicht ernst genommen haben, das stimmt nicht, ja, sondern wir haben mich ja auch, glaube ich, mit einer bewussten Entscheidung an die TU berufen und ich habe mich auch bei allen meinen Klinikdirektoren, Kollegen sofort fachlich aufgehoben gefühlt. Das war wirklich sofort auf Augenhöhe. Trotzdem war es so, dass ich insbesondere so im Vorstandsbereich oft das Gefühl hatte, die denken, ich spreche in einer Fremdsprache und verstehen mich gar nicht, was ich jetzt so gesagt habe. Das war aber, glaube ich, gar nicht bewusst, sondern das ist schon so, dass Männer manchmal unter sich einfacher kommunizieren und da so, ich bin da ja nicht drin, insofern kann ich es ja nicht live beurteilen, aber die haben, glaube ich, schon so Kommunikationsregeln, wo sie sich schon auch wohlfühlen, wenn die das irgendwie auch untereinander machen. Hm. Ja.
Ich würde gern auf deinen aktuellen Arbeitsalltag kurz gucken, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie viel Patientenkontakt man noch hat, wenn man Klinikdirektorin und Dekanin ist. Vielleicht magst du uns da kurz mitnehmen, weil ich manchmal auch so den Eindruck habe, dass Frauen vielleicht sich auf bestimmte Positionen auch nicht bewerben, weil sie denken, sie könnten dann das nicht mehr tun, wofür sie diesen Beruf eigentlich mal ergriffen haben.
Ich fange mal bei dem letzten Punkt an, ja, weil das ein Thema ist, was mich in meinem Alltag immer wieder tatsächlich aufregt. Ja? Mhm. Und zwar gibt es, jetzt so könnte ich Namen nennen von jungen, aufstrebenden Kolleginnen und Kollegen, die sich dann bewerben auf den nächsten Schritt, die nächste Professur. Ja? Und wenn sie dann zum Zug kommen und diese Position übernehmen sollen, dann kommen sie ja oft zu mir und sagen, was soll ich denn machen, worauf muss ich denn achten und so. Und dann kommt bei den Frauen zu 100%, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das machen will, weil dann kann ich ja nicht mehr das oder das machen, was ich jetzt so gerade gemacht habe. Dann kann ich ja nicht mehr an dem Thema inhaltlich weiterarbeiten. Und dann denke ich mir immer, ja genau, aber das war ja eigentlich der Sinn, warum man sich auf die nächste Stufe beworben hat, ja, dass man einfach den nächsten Schritt geht. Und das bedeutet natürlich immer, dass man von dem, was man vorher gemacht hat, manche Sachen weniger macht, dafür andere Sachen macht und sich damit natürlich auch als Person weiterentwickelt. Mhm. Und das fällt mir tatsächlich mehr bei Frauen und bei Männern auf. Ja. Und so war es natürlich auch bei mir. Ja. Wenn ich so meine Entwicklung sehe, dann sind immer mehr auch Dinge, andere Dinge, neue Dinge, Führungsaufgaben, administrative Aufgaben, Managementaufgaben dazugekommen. Ja. Das ist einfach ja auch part of the job. Ja. Trotzdem muss man sagen, dass ja gerade dieser Job als Klinikdirektorin, und das ist ja das, was das Tolle ist daran, ja, dass man, es wird einem nie langweilig, ja, weil jeder Tag ist anders, jeder Patient ist anders und man hat immer Patientenkontakt, ja, man hat immer Mitarbeitende, mit denen man viel zu tun hat, ja, man hat also jeden Tag so viele vielfältige Aufgaben die einfach auch Teil dieses Berufs sind. Und das, finde ich, macht das Ganze aufregend. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage, Patientenkontakt, habe ich weiterhin vielleicht nicht mehr so viel wie als Oberärztin, leitende Oberärztin, ja, sondern das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Entwicklung, aber trotzdem im Prinzip jeden Tag. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das ist eigentlich das, was den Beruf ausmacht. Wir sind ja angetreten als Ärztinnen und Ärzte, um Patientinnen und Patienten zu behandeln. Und insofern sollte man den Kontakt nicht verlieren, weil das einen auch erdet, ja, und einen auch jeden Tag hilft, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und weil es natürlich auch einfach Spaß macht.
Mhm. Wie argumentierst du denn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ach, jetzt haben die mich da tatsächlich eingeladen und jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich das machen will, weil, also wie motivierst du zu sagen, doch, ich habe mich jetzt darauf beworben und ich gehe da jetzt irgendwie mit 100% in dieses Bewerbungsgespräch?
Naja, tief im Herzen ist es ja in den allermeisten Fällen so, dass die Personen ja schon dieses oder jenes Karriereziel haben. Ja. Und am Ende ist es ja immer so eine Form von kalten Füßen, ne? So im letzten Moment zu sagen, ach, vielleicht doch nicht. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment, mit den Leuten da zu reden und zu sagen, nee, wir bleiben jetzt am Ball und wir machen das jetzt und das ist jetzt der nächste Schritt. Ja. Und am Ende des Weges sind die dann auch immer ganz dankbar und sagen, Mensch, wenn du oder sie in der Situation nicht da gewesen wären und gesagt hätten, das machen wir jetzt, ja, dann hätte ich da vielleicht einen Rückzieher gemacht. Ja, und deswegen ist dieses Mentorenthema, dieses persönliche Coaching enorm wichtig.
Hattest du eine Mentorin oder einen Mentor?
Ich glaube, ich hatte immer in dem Umfeld, wo ich gearbeitet habe, auch in der Klinikdirektor und das Umfeld schon immer sehr, sehr supportive, ja, und konnte ich auch immer fragen und habe Tipps und Hinweise gekriegt, was man machen könnte. Manchmal auch sehr subtil, das wurde mir dann so hingelegt und dann habe ich es halt gemacht. Ja, also es war nie so, dass mich jemand irgendwie gezwungen hat, was zu tun, sondern mir gesagt hat, dann habe ich das aufgenommen und gemacht und es war immer positiv.
Und hattest du jemals kalte Füße?
Ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal kalte Füße. Ja, ich glaube, das gehört, glaube ich, irgendwie auch dazu. Aber am Ende kommt man nur weiter, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und in der Komfortzone kann man dann schon auch mal kalte Füße haben. Und dann muss man sagen, so stopp. Ja, wir treten jetzt entweder auf der Stelle oder wir gehen aus der Komfortzone raus. Und das habe ich dann letztlich tatsächlich auch immer gemacht. Also es gab keine Situation, wo ich am Ende dann zurückgezogen habe oder irgendwie dann irgendwas doch nicht gemacht habe. Ja.
Wie wichtig ist es, wenn man in der Medizin Karriere machen will, dass man sich ein Netzwerk aufbaut, vielleicht sogar ein internationales Netzwerk? Und wie bist du das angegangen?
Ein Netzwerk ist immer essentiell, wenn man in einem Bereich erfolgreich sein will. Ja, und ich spreche noch nicht mal von Karriere, sondern einfach, man muss vernetzt arbeiten, weil das auch Fächer weiterentwickelt, weil das Themen weiterentwickelt. Man muss über Grenzen, so Brücken bauen zu anderen Menschen, zu anderen Ideen, zu anderen Fächern. Und dieses Netzwerk in der Medizin sollte nicht nur lokal sein, nicht nur national, sondern idealerweise auch international, weil die Medizin natürlich auch international Musik spielt. Mhm. Ja. Und insofern ist das ganz entscheidend. Und man sollte auch nicht nur sein Netzwerk in dem eigenen Fachbereich haben. Also für mich als Radioonkologe, als Strahlentherapeutin ist es nicht nur wichtig, alle anderen Radioonkologen weltweit zu kennen, sondern die Chirurgen zu kennen, die Neurochirurgen zu kennen, die Urologen zu kennen. Also so die ganzen Fachbereiche drumherum. Weil am Ende des Weges ist es ja so, um wieder auf die Berufungskommission zurückzukommen. Ja, wenn ich als Bewerber in so einer Berufungskommission sitze, da sitzen ja keine Strahlentherapeuten mehr, ne? Sondern da sitzen ja die anderen Fächer und suchen sich ihren Strahlentherapeuten. Mhm. Und insofern ist es wichtig, dieses Netzwerk nicht nur in der eigenen Fachgesellschaft zu haben, sondern eben auch darüber hinaus. Mhm. Und das ist was man einfach über die Jahre aufbaut. Ja, das ist nichts, was über Nacht passiert, sondern das ist wirklich was man von klein auf im Sinne von am Beginn seiner Karriere aufbaut. Und man fängt da ja auch mit kleinen Forschungsbeiträgen an. Dann wird der Vortrag, zu dem man eingeladen wird, vielleicht ein bisschen größer. Dann lernt man wieder neue Leute kennen. Die kennen wieder andere Leute. Also es ist ja wie so eine Art Schneeballsystem, was man regelmäßig pflegen muss und was sich dann über die Jahre entwickelt. Trotzdem muss man, glaube ich, schon sagen, es wird sehr oft auch in diesen Karriereentwicklungsprogrammen wahnsinnig viel auf Networking und auf Netzwerk. Und das ist auch wichtig. Das ist entscheidend. Ja, keine Frage. Trotzdem muss man auch mit Inhalten auftreten. Also das Netzwerk alleine hilft nicht, sondern man muss die Inhalte mitbringen. Man muss auch vielleicht die Leistungszahlen mitbringen, die man braucht. Bei Chirurgen sind es zum Beispiel Operationskataloge, die erfüllt werden müssen. Es sind Publikationszahlen, wissenschaftliche Beiträge, Drittmittelförderung. Also das sind so die Dinge, auf die man sozusagen in der Medizin schaut. Und die sind natürlich ganz entscheidend, gemeinsam mit dem Netzwerk, um dann hilfreich zu sein.
Wie viel Zeit, würdest du sagen, verwendest du heute auf deine Netzwerkpflege, wo du jetzt quasi eins hast?
viel. Man ist täglich in Interaktion und das ist jetzt, glaube ich, noch nicht mal eine aktive Netzwerkpflege, sondern man ist einfach täglich mit ganz, ganz vielen Menschen in Interaktion. Und meine Sekretärin und ich, wir lachen immer und sagen, wenn ich mal in Ruhestand gehe, dann kriege ich einen goldenen Telefonhörer. Weil die Anzahl der Telefonate, die man jeden Tag führt, mit ganz unterschiedlichen Stakeholdern, ne? Und das sind von großen bis kleinen Entscheidungen, die man da so, das ist schon enorm. Und man hat nach so einem Arbeitstag mit wirklich vielen Leuten gesprochen und das ist ja auch Teil des Netzwerks.
Und sind in deinem Netzwerk überwiegend Frauen oder überwiegend Männer?
Beides. Beides. Mhm. Es ist natürlich so, wenn ich aus einem Bereich komme, wo ich natürlich eine Überzahl an Männern habe, dann habe ich natürlich vielleicht auch erstmal in dem Netzwerk mehr Männer, ja. Mhm. Aber nachdem ich das nie so tatsächlich mit dem Lineal ausgemessen habe oder durchgezählt habe, wie viele Frauen und Männer das sind, würde ich sagen, das ist beides. Also das ist, bunt gemischt und ja.
Der Unterschied also ist nicht so signifikant, dass es dir auffallen würde. Dann ist es wahrscheinlich ungefähr.
Genau.
Okay, wie ist es denn jetzt in deiner Rolle als Dekanin und in deiner Rolle als Klinikdirektorin? Wie viel Einfluss kannst du jetzt darauf nehmen, dass in deinen Organisationen Frauen gefördert werden?
Das Schöne ist, dass man ja tatsächlich in solchen Positionen mitentscheiden kann und mitgestalten kann und genau solche Punkte eben auch im Fokus haben kann. Was mir dabei eben wichtig ist, ist, dass man auch fachliche Qualifikationen natürlich auch achtet, ja, weil es ist natürlich keinem geholfen, also zu sagen, wir stellen jetzt nur noch Frauen ein oder nur noch Männer oder nur noch, ja, das, sondern man muss wirklich sagen, wir haben eine gewisse fachliche Eignung, die wir suchen. Und in dem Bereich suchen wir jetzt mal besonders, weil wir eben gerne den Anteil an Frauen erhöhen wollen. Und ich glaube, wenn man genau so vorgeht, dann kann man da schon auch einen Unterschied machen. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, gerade ganz gut dabei, auch in der TUM School of Medicine and Health und aber auch am Universitätsklinikum der TUM. Und auch die TUM insgesamt, ja, kontinuierlich den Frauenanteil auch zu erhöhen. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, ja, und macht auch irgendwie Spaß, da auch einen Beitrag zu leisten und nachfolgende Frauen zu fördern. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Ist auch unsere Aufgabe, da jetzt das weiterzugeben, den Spirit und zu motivieren und Tipps zu geben, dass das einfach erfolgreich weitergeht.
Wie oft ärgert man sich dann, wenn man damit Problemen zu kämpfen hat, die man selber eben nicht beeinflussen kann? Zum Beispiel, also bei uns arbeiten auch viele Frauen aus München. Man muss sich quasi schon in dem Moment, wo man plant, schwanger zu werden, um einen Kita-Platz bewerben. Also es gibt ja auch einfach gesellschaftlich strukturelle Probleme, die Frauenkarrieren mitunter im Weg stehen. Wie nimmst du das wahr?
Tatsächlich sind es aus meiner Sicht größere Hürden, ja, die es da heute noch gibt und die tatsächlich ein Hauptproblem sind. Ja. Wenn man diese Themen lösen würde, wenn man sagen würde, wir haben eine gute Kinderbetreuung, ja, und wir können da einfach auch diese Infrastruktur bieten, hätte man viele Karriereprobleme, ja, oder ich nenne sie mal jetzt Volltagsprobleme oder Volltagsherausforderungen gelöst. Ja, und es gibt ja auch immer wieder das Thema, wir machen geteilte Professuren oder wir machen Doppelspitzen und so weiter. Und da tue ich mir so ein bisschen schwer damit und bin nicht davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Denn eine halbe Professur oder eine Doppelspitze bedeutet ja häufig auch das halbe Geld. Ja, also bin ich ja auch schon wieder benachteiligt. Ja, also ich habe dann die halben Rentenansprüche und irgendwie, das geht ja dann auch weiter, was ja eigentlich keine Karriereförderung ist. Ja, sondern für mich ist dann eine Karriereförderung, die erfolgreich ist, wenn man sagt, man kann den Bereich leiten. Ja, man wird dann auch genauso bezahlt wie der Mann, kann dann auch eine Vollzeitstelle machen und gleichzeitig ist die Familie und die Kinder eben versorgt, weil es eben Kinderbetreuungsangebote gibt und man das eben organisiert kriegt. Und ich glaube, dass also diese Herausforderungen, wenn man die löst und wenn wir die auch gesellschaftlich besser gelöst kriegen, das ist wahrscheinlich der größte Teil der Karriereförderung, der im Moment auch noch fehlt und schwierig ist.
Also ist für dich quasi sowas wie ein fauler Kompromiss zu sagen, okay, wir bieten euch jetzt Teilzeitführungspositionen an, weil das Umfeld halt bis jetzt nicht stimmt, statt an dem Umfeld
Ich finde, das ist nicht die richtige Strategie, ja, weil diese ganzen Teilzeitmodelle bringen natürlich auch wieder Herausforderungen mit sich, ja. Und ich finde schon, wenn man eine gewisse Position hat, dann hat man die auch, dann hat man Verantwortung, und dann will man die auch, also voll machen und nicht mit jemandem teilen. Und ich glaube, alles andere sind wirklich faule Kompromisse, die auch Konflikte mit sich bringen, ja, und die tatsächlich auch in vielen Fällen nur schwierig funktionieren. Und wenn man dann dem Ganzen mal nachgeht, ja, warum man eigentlich sich für solche Modelle entscheidet, dann und dem Ganzen mal auf den Kern geht, dann ist es tatsächlich häufig die Kinderbetreuung, die Familie, die Rahmenbedingungen, dass es eine Organisation nicht hinkriegt, die Arbeitszeiten so zu organisieren, ja, dass es eben auch mit einer Familie vereinbar ist. Und das ist möglich, ja. Das ist zwar manchmal eine Kraftanstrengung, ne? Und man muss vielleicht nochmal die extra Meile laufen, damit der Dienstplan dann irgendwie auch funktioniert, ja. Aber das geht, ja.
Aber ich nehme an, dass es bei euch trotzdem geteilte Stellen gibt, oder bietet ihr das dann?
Doch, es gibt natürlich Teilzeitstellen. Und ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass das in der einen oder anderen Lebenssituation gut ist. Also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das war jetzt kein Plädoyer gegen Teilzeitstellen. Es war nur ein Plädoyer gegen diese Teilzeitführungsstellen, die ja wirklich so ein Kompromiss sind und, glaube ich, dem Thema nicht wirklich gerecht werden.
Also wenn du sagst, in der Klinik müssen auch die entsprechenden Strukturen da sein, dann meinst du sowas wie: Wir machen keine großen Meetings nach 16 Uhr oder was wäre der Ansatz?
Zum Beispiel. Also es muss nicht sein, dass manche Treffen, Meetings, Versammlungen außerhalb der Arbeitszeit stattfinden. Das muss einfach nicht sein. Das kann man organisieren. Ja, wenn es ein Notfall ist, eine Notsituation, irgendwas, dann keine Frage, und dann sind ja auch alle dazu bereit, aber das passiert ja nicht jeden Tag. Ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man diese regelhaften Besprechungen, diese großen Meetings so organisieren muss, dass sie innerhalb von der Arbeitszeit sind. Und natürlich muss man dann vielleicht ein bisschen umdenken, ja, und muss umorganisieren, und das ist auch ein Prozess, den so ein Unternehmen gehen muss. Aber es ist ein wichtiger Beitrag, um das Thema Karriereförderung auch zu Ende zu denken.
Ende zu denken, genau. Wir sind fast am Ende des Podcasts angekommen. Ich würde gerne nochmal, weil wir mit den Zahlen eingestiegen sind, die ja weit weg waren von 50%, also sprich weit weg von Parität, wenn du jetzt eine Prognose treffen müsstest, wie lange wird es noch dauern, bis wir vielleicht genauso viele Klinikdirektorinnen wie Klinikdirektoren haben in Deutschland?
Wir sind auf einem guten Weg, und ich bin davon überzeugt, je mehr Frauen wir in Führungspositionen, also auch Klinikdirektorinnenpositionen geben, desto mehr können diese Frauen ja auch mitgestalten, desto mehr Role Models haben wir, die vielleicht auch andere Frauen motivieren, desto mehr kriegen wir auch in der Unternehmenskultur vielleicht eine Änderung, die manche Dinge dann auch in der Organisation ändert, sodass ich glaube, dass wir da in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon nochmal einen deutlichen Sprung nach oben machen werden. Ja. Ob wir da wirklich direkt bei 50-50 ankommen, wird man sehen. Es gibt sicher Fachbereiche oder Bereiche, wo es einfacher ist, wo es schneller geht, wo man jetzt auch schon bei den 50% vielleicht angekommen ist. Und dann wird es andere Bereiche geben, wo es vielleicht einfach ein bisschen länger dauert. Aber am Ende macht es ja die Mischung. Und ich bin überzeugt, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten.
Vielen Dank für die Einladung, war super spannend und danke.
Wenn ihr jetzt nochmal genau nachlesen wollt, wie hoch der Frauenanteil in den unterschiedlichen Karrierestufen in der Medizin ist, wir verlinken euch die zitierte Studie Medical Women on Top gerne in den Shownotes. Schaut rein, manche Zahlen sind erschreckend. Und manche machen Gott sei Dank auch Hoffnung. Die nächste Folge von Frau Doktor, übernehmen Sie, erscheint am 4. August. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.